Erstes Kapitel Abendmahl. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. 1. Korinther 11, 26. Diese Jugendstunde sollte etwas Besonderes werden. Paula hatte sich eine Überraschung für die Kinder ausgedacht, mit der sie bestimmt nicht rechneten. Bald war Ostern, und aus diesem Grund wollte sie mit ihnen das Abendmahl feiern, genauso wie es Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seinem Tod gefeiert hatte. Sie wollte die Kinder Anteil haben lassen an dem Erlebnis, wenn man sich zum Abschied nochmals trifft und die letzten Worte gesprochen werden. Sie wünschte sich, dass die Kinder die Tragweite dieses Ereignisses wirklich verstehen konnten. Sie erhoffte sich, die Kinder würden erkennen, wie wichtig es noch heute ist, an die Tat Jesu am Kreuz zu denken, ohne anzunehmen, nur weil es 2000 Jahre her sei, gehöre es zur staubigen Geschichte. Paula fand es wichtig, den Kindern nahezubringen, dass Jesus sie als seine Jünger annehmen würde, wenn sie das wollten. Sie selbst sah sich als Nachfolgerin Christi, als Jüngerin, welche die frohe Botschaft seines Evangeliums weitererzählen wollte. Das Abendmahl hat deshalb für Paula bis heute eine so große Bedeutung, weil es sie als Freundin von Jesus auszeichnet, als Verbündete, als Mitleidende, wenn sie wegen ihres Glaubens angegriffen wird, sowie als Komplizin, wenn es darum geht, scharf nachzudenken, was man gegen den Einfluss des Bösen unternehmen kann. Die Stunde begann und die Kinder bemerkten irgendwann, dass etwas auf dem Tisch unter einem Tuch verborgen war. Paula hatte abgewartet, bis sie es bemerkten. Bernhard wollte natürlich sofort aufstehen und das Geheimnis lüften, doch sie hielt ihn davon ab. Finger weg, bitte hinsetzen, Herr Pfeil. Das ist jetzt noch nicht dran. Paula fing an, mit ihnen über Ostern zu reden. Zuerst, wie es überhaupt so weit kam, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer so sauer auf Jesus wurden. Sie erzählte ihnen davon, wie die Anführer der Juden sich mit den Römern eingelassen hatten und wie das Unvorstellbare möglich wurde. Juden nahmen die Hilfe der Römer in Anspruch, obwohl diese ihr Land besetzt hatten und bei ihnen in gar keinem guten Licht standen. Die Juden hassten die Römer. Mit Hilfe von Judas, dem Verräter, lieferten die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus den Römern aus, da sie aufgrund der römischen Besatzung selbst keine Todesurteile vollstrecken durften. Sie standen unter römischem Recht und waren daher in diesen Dingen auf die Römer angewiesen. Aber es ergab sich ein Problem. Die Römer wollten gar nichts mit Jesus zu tun haben. Sie wollten nur Ruhe in der Stadt, die zum jährlichen Passafest von zahlreichen Pilgern besucht wurde. Diesen Wunsch nach Ruhe aber nutzten die neidischen Schriftgelehrten und Pharisäer aus und überredeten die Römer dazu, diesen schrecklichen Unruhestifter namens Jesus von Nazareth in Gewahrsam zu nehmen. Er hatte ihren Einfluss auf die Menschen in den letzten Jahren sehr geschwächt. Er musste dringend beseitigt werden. Paula merkte, dass sich die Kinder wirklich für das Thema interessierten und erzählte weiter. Als Pilatus später sagte, er wasche seine Hände in Unschuld, stimmte das nicht, denn er musste als Statthalter, also als der höchste römische Beamte in dieser Region, gewusst haben, dass seine eigenen Soldaten im Garten Gethsemane Jesus verhaftet hatten. Juden und Römer machten in diesem Fall gemeinsame Sache. Zuerst brachten sie Jesus vor den jüdischen Hohen Rat und danach erst zu Pilatus. Dieser fühlte sich in seiner Haut nicht wohl. Sogar seine Frau sagte, er solle Jesus freilassen. Pilatus wollte die Verantwortung, die mit den Fällen des Todesurteils einherging, an Herodes Philippus abgeben. Herodes war ein Mann hohen Ranges und zu Besuch in Jerusalem. Deshalb sagte Pilatus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern: Warum kommt ihr denn zu mir? Dieser Jesus hat doch nichts getan, für das man ihn gleich hinrichten muss. Führt ihn zu Herodes Philippus, der soll entscheiden, was mit ihm geschehen soll. Schließlich wurde Jesus vor Herodes Philippus gebracht, der sich aber erst recht nicht zuständig fühlte. Er wollte mit der Angelegenheit nichts zu tun haben und schickte Jesus zurück zu Pilatus. Pilatus fand schließlich eine Lösung für das Problem. In Jerusalem wurden die Vorbereitungen für das Passafest getroffen. Und bei diesem Fest begnadigen die Römer stets einen gefangenen Juden. Pilatus fragte die Leute, die sich vor seinem Palast befanden, wen er ihnen freigeben solle. Doch sie schrien nicht Jesus, sondern Barabbas, obwohl der wirklich ein Verbrecher war. Markus horchte auf und meinte: Aber wieso eigentlich? Ich dachte, sie wollten Jesus als König haben. Haben die Juden nicht wenige Tage zuvor noch ihre Mäntel für Jesus als Teppich auf die Straße gelegt, die er auf einem Esel reitend entlanggekommen war? Sie hatten ihm überglücklich mit Palmwedeln zugewinkt und Hosianna, hilf doch, gerufen, weil sie von der Besatzungsmacht der Römer befreit werden wollten. Ich verstehe das nicht. Wieso forderten sie jetzt auf einmal seinen Tod? Fragte er aufgeregt. Du hast gut aufgepasst, Markus. Es fand in den wenigen Tagen vom Palmsonntag, wie wir ihn nennen, bis zum Karfreitag wirklich ein Umdenken statt. Die Juden hatten so sehr gehofft, Jesus sei wirklich der König, der sie von den Römern und ihrer Herrschaft befreien konnte. Aber Jesus hatte in den vergangenen Tagen nichts dergleichen unternommen. Er setzte sich nicht auf einen Thron und fing mit dem Regieren an. Er wollte ein König sein, der anders war, als sie erhofft hatten. Sein Reich war und ist nicht von dieser Welt. Weil er sie nicht von den Römern befreien wollte, sahen sie ihn nicht mehr als den im Alten Testament angekündigten Messias. Dieser Mann konnte nicht der Erlöser sein. Jesus hatte sie enttäuscht, ans Kreuz mit ihm. Das alles geschah in den Nacht- und Morgenstunden. So vieles, was die Propheten im Alten Testament vorausgesagt hatten, trat ein. Jesus wurde zu Unrecht verurteilt, verhöhnt, geschlagen und verspottet. Seine Kleider wurden verlost und zuletzt wurde er ans Kreuz genagelt. Die Propheten wussten sogar, dass er durch die vorangegangene Folter nicht einmal in der Lage sein würde, sein Kreuz bis auf Golgotha hinaufzutragen. Ein anderer wurde gezwungen, das Kreuz für ihn zu schleppen. Jesus wurde gekreuzigt, die schlimmste Art der Hinrichtung zu jener Zeit, und zwischen zwei Verbrechern aufgehängt. Was für eine Nacht hatte er hinter sich und welch schreckliche Stunden bei Tageslicht. Was für ein Elend, was für eine Gemeinheit. Und das alles hat Jesus ertragen, weil er uns Menschen liebt. Durch seinen stellvertretenden Opfertod hat er den Frieden zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt. Er wurde für uns Menschen buchstäblich zur Sünde gemacht. Und da Gott mit Sünde nichts zu tun haben will, wandte er sich von Jesus ab. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann. Aus diesem Grund rief Jesus am Kreuz auch aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Jesus war und ist ein Mensch, aber auch Gott. Und darum wusste er im Voraus um die Schmerzen, die er zu erleiden hatte. Er fürchtete sich. Beim Gebet im Garten, nachdem die Jünger eingeschlafen waren, schwitzte er Blut. Ein bekanntes Phänomen bei Menschen, die Todesängste auszustehen haben. Ob er sich vor dem Spott, der Folter oder der Kreuzigung so sehr fürchtete? Nein, Jesus fürchtete sich davor, von Gott verlassen zu werden. Aus diesem Grund sagte er auch beim Gebet: "Wenn es dein Wille ist, dann lass den Kelch an mir vorüberziehen." Der Kelch steht im Alten Testament immer für den Zorn Gottes. Jesus fürchtete sich vor dem Zorn der Ablehnung des Vaters. Mit seinem Sterben am Kreuz besiegte er den Tod und den Teufel, der erhofft hatte, Jesus würde kneifen. Jesus ließ den Zorn des Vaters zum vollen Ausdruck kommen und nahm ihn auf sich. Er hat diesen Kelch bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken und deswegen ist er leer für uns. Er will, dass alle gerettet werden und seinen Zorn nicht mehr zu spüren bekommen. Jetzt war es Merle, die sich an etwas Passendes erinnerte. Paula, wir haben doch den Bibelvers dazu gelernt. Er steht ja in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sterben ließ, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben können und nicht sterben müssen. Ganz genau, antwortete Paula. Als Paula an diesem Punkt ihrer Schilderung angelangt war, nahm sie das Tuch weg und zeigte den Kindern, was darunter lag. Zum Vorschein kam ein hübsches Weinglas, gefüllt mit rotem Traubensaft, sowie ein Leibbrot. Bevor Jesus in den Garten Gethsemane beten ging, feierte er mit seinen Jüngern das Abendmahl. Wir werden heute miteinander das Abendmahl feiern, so wie es Jesus mit seinen Jüngern an ihrem letzten gemeinsamen Abend getan hat. Deshalb heißt es auch Abendmahl. Aber dürfen wir das überhaupt? Wollte Moritz wissen. Wir gehören doch gar nicht zur gleichen Kirche. Paula nickte ihn anerkennend zu und sagte: "Das ist eine berechtigte Frage, Moritz. Aber glaube mir, Jesus schaut nicht auf unsere Kirchenzugehörigkeit oder in welche Gemeinde wir gehen, sondern er schaut in unser Herz. Seine Jünger hatte er sich auch aus ganz verschiedenen Orten zusammengesucht. Ich bin der Meinung, alle, die an den auferstandenen Jesus und an das, was er für uns getan hat, glauben, dürfen gemeinsam das Abendmahl einnehmen." Es war bei ihm vermutlich Wein, bei uns ist es Traubensaft, weil er noch keinen Wein trinken sollte. Damals war es das Fest der ungesäuerten Brote. Hier liegt ganz normales Brot, das es damals noch nicht gab. Aber auch das macht nichts. Es geht einfach nur um die Erinnerung. Wir denken gemeinsam an seinen Leib, seinen Körper, den er für uns hingegeben hat. Und deshalb essen wir das Brot. Und wir trinken einen Schluck Wein bzw. roten Traubensaft, um an sein Blut zu denken, das für uns geflossen ist. Aber dann können wir doch auch rot gefärbtes Wasser trinken. Hauptsache, es ist rot und erinnert an Blut, meinte Oliver. Paula nickte und sagte, so ist es. Es geht in erster Linie darum, an seine Tat zu denken und nicht an das, was wir einnehmen. Er ist für unsere Fehler, unsere Sünden gestorben. Er war das letzte Opferlamm, das geopfert wurde. Heute müssen wir Christen nicht mehr opfern. Wir glauben daran, dass Jesus als Sohn Gottes für uns die Sünde vollständig gesühnt hat. Aber dann kommen ja alle Menschen in den Himmel, entgegnete Anita. Jetzt schüttelte Paula verneinend den Kopf. Nein, so ist es nicht. Jesus ist zwar für jede Sünde gestorben, die in der Vergangenheit geschehen ist und in der Zukunft noch geschehen wird. Die Menschen machen Fehler, ob sie es wollen oder nicht. Man muss sein Erlösungswerk ganz persönlich annehmen. Man muss glauben, dass Jesu Opfer vom Vater akzeptiert wurde. Und man darf wissen, dass der riesige Vorhang von oben bis unten zerrissen ist, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war. Dieser Vorhang im Tempel hatte die sündigen Menschen von Gott, der im Allerheiligsten wohnte, getrennt. Durch Jesu Tod am Kreuz zerriss dieser Vorhang, diese Barriere gilt nicht mehr. Jeder, der an seine Erlösungstat glaubt, hat freien Zugang zu Gott. Seit seinem Tod dürfen die Menschen Gott direkt ansprechen und brauchen keinen Vermittler mehr, der für sie ein Opfer bringt oder ein gutes Wort einlegt. Der Opfertod Jesu Christi allein genügt. Jesus ist der Weg zu Gott, dem Vater. Er ist derjenige, der vergibt, wenn man an ihn glaubt und ihn um Vergebung bittet. Er ist der Weg in den Himmel und in die Ewigkeit. Lasst uns genau daran denken und gemeinsam das Abendmahl feiern.